Tun, ja, drei Buchstaben, aber ganz, ganz, ganz wichtig. Sind wir eben schon mit reingestartet mit Carsten und Arthur heute von MRD Immobilien und natürlich meinem lieben Co-Host Martin. Hallo Martin.
Hallo.
Hallo. Und hallo Carsten, hallo Arthur. Vielen Dank, dass ihr da seid.
Hi.
Hallo.
Ein wunderschön. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal in die Folge. Dieser Podcast wird unterstützt von ohnemakler.net. Immobilien verkaufen und vermieten ohne Makler. Mit ohne Makler kannst du deine Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen mit nur einer Anzeige auf allen großen Immobilienportalen automatisch online schalten. Dabei sparst du bis zu 49% im Vergleich zu Einzelanzeigen auf den jeweiligen Portalen und erreichst so eine größere Zielgruppe und damit natürlich auch mehr Anfragen. Wunderbar wird das Ganze durch eine zentrale Inbox ergänzt. So hast du portalübergreifend eine Anlaufstelle für alle deine Anfragen. Und so funktioniert's. Auf ohne-makler.net registrieren, Objektdaten eintragen, Laufzeiten und Portale wählen und schon ist deine Anzeige online. Und mit dem Code IMMOINSIGHTS1223 bekommst du 25 Euro Guthaben geschenkt. Einfach auf ohne-makler.net/Gutschein einlösen und 25 Euro Guthaben bekommen. Alle Details und den Link findest du in den Shownotes und in unserem Linktree.
Man könnte fast sagen, wir rollen heute mal die Insights von hinten auf. Der Torben hat schon gerade das Tun oder Machen vorausgenommen. Ich meine, das Thema Umfeld ist in dieser Folge auch ein Thema, denn Torben und ich haben euch beide auf einer Mastermind persönlich kennengelernt. Und das ist ja auch schon wieder ein großer Punkt, der bei uns mal rauskommt. Von daher wird es auf jeden Fall eine spannende Folge. Ihr beide habt auch schon ein paar Folgen gemacht. Wir verweisen am Ende darauf, wo man noch mehr über euch finden kann. Von daher gehen wir nicht so krass in die Details rein. Kurz zur Vorstellung. Ihr seid beide Geschäftsführer der MRD Immobilien. Wenn ich das richtig im Kopf habe, Carsten, dann machst du sozusagen das Thema Bestandsimmobilien und eher das Thema Projektfinanzierung. Und so Arthur ist, ja, macht eher das Thema Vertrieb und Bestandsimmobilien. Und ich glaube, ihr kommt beide aus dem Ingenieurwesen und habt euch mal über Immocation getroffen. Wie gesagt, wir wollen die ganze Folge nicht über dieses Thema machen, sondern eher über eure Karriere als Immobilienentwickler und Unternehmer und was man daraus lernen kann. Und aber vielleicht könnt ihr ganz kurz sagen, ob ich ganz falsch lag oder doch ein bisschen richtig und kurz nur was sagen könnt zum Zeitstrahl, denn wir sind jetzt 2024. Und es hat sich ja bei euch einiges getan in den letzten Jahren.
Ja, definitiv. Das ist, ja. Ich kann gerne was dazu sagen. Wir waren, also 2019 haben wir uns eigentlich kennengelernt. Damals, wie du richtigerweise gesagt hast, beide bei Porsche. Wir saßen nur ungefähr 30 Meter voneinander entfernt, kannten uns aber nicht und wussten auch nichts voneinander. Und zu dem Zeitpunkt habe ich aber mich schon mit Immobilien angefangen zu beschäftigen. Da wurde auch eine Immocation Videoserie über mich abgedreht und Carsten hat schlussendlich diese Videoserie gesehen und war somit der Einzige, oder eigentlich war er der Einzige, der mich dann von den ganzen Porsche-Mitarbeitern angeschrieben hat. Wir haben uns dann zum Essen verabredet. Ja, und der Rest ist eigentlich Geschichte, weil seitdem sind wir eigentlich verheiratet, vereint in mehreren GmbHs mittlerweile und uns gibt's nur noch im Doppelpack. Wenn Immobilien anstehen, dann investieren wir immer gemeinsam, ja.
Das hat sich so ergeben irgendwann, ja. Das ist diese eine Mail. Ich denke, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Nicht aufzugeben. Immer eine, wenn da eine potenzielle Chance ist, jemand, der ein Multiplikator sein könnte oder jemand, der einfach so tickt wie du, der Bock hat, was zu machen, geh einfach mal auf den zu. Vielleicht bleibt es bei einem Gespräch. Vielleicht hat er auch gar keinen Bock. Vielleicht wird er auch mehr daraus. In diesem Fall hätte ich ihn nicht kennengelernt. Wer weiß, wie der Weg anders verlaufen wäre, aber der wäre auf jeden Fall anders verlaufen. So ist es jetzt halt diese Geschichte mit MRD Immobilien, Bestand von über 200 Einheiten. Wahnsinn, was sich daraus ergeben hat.
Wart ihr denn wenigstens in der gleichen Abteilung oder Bereich? Oder ich meine, 30 Meter ist jetzt nicht so weit, ne? Aber schon eher anonym.
Da. Dieselbe Abteilung war es nicht. Es war beides Antriebs- oder Entwicklung Motor. Aber ich war für die Softwarefreigabe der Motorsteuergeräte zuständig und Arthur in der OBD-Diagnose. Mhm.
Also es ist ein Großraumbüro, im Prinzip saß die gesamte Entwicklung für den Antrieb in einem großen Gebäude drin und da war dann auch Carsten und zufälligerweise halt auch am gleichen Stockwerk, da gab es ja mehrere Stockwerke. Es ist schon lustig, wie die Zufälle dann manchmal agieren, aber in dem Fall hat man vorher beruflich wirklich nichts miteinander zu tun.
Ja, herrlich. Carsten, du, über dich gibt's ja die kleine Serie auf Immocation. Magst du mir vielleicht mal kurz noch einmal abreißen, damit wir den Teil einmal abhaken, weil Carsten ist ja darüber auf dich aufmerksam geworden und wie gesagt, geiler Zufall, wie es dazu gekommen ist. Und dann können wir gerne mal danach da ein bisschen mehr einsteigen, was jetzt daraus geworden ist bei euch.
Ja, da kann Arthur gern was zu sagen über seine Reihe. Ja. Ja, Arthur baut eine Frührente.
Ja, genau. Also die Videoserie gab es dann über mich. Da ist damals so gewesen, dass ich eigentlich ein kompletter Immobilienneuling war, mich über Immocation damit beschäftigt habe und so die ersten Immobilien, ja, Kennzahlen etc. kennengelernt habe. Und dann ist ein Community-Aufruf gewesen von Immocation. Die haben im Endeffekt gefragt, hat jemand Interesse, da ein bisschen weiterzukommen, egal wo man steht? Und ich habe dann diesen Aufruf mir zu Herzen genommen, habe mich dann darauf beworben und war einer von drei Teilnehmern, die dann ausgewählt worden sind am Ende. Alle standen eigentlich recht am Anfang und so gab es dann mehrere Termine, in denen die dann natürlich einem so ein bisschen auch Hausaufgaben mitgegeben haben und so bin ich dann ins Tun gekommen. Also im Endeffekt haben die mir einmal das Immobilien einmal eins kurz beigebracht und ich bin dann auf die Suche gegangen und habe versucht, direkt die erste Immobilie für mich an Land zu ziehen. Und über diese Serie wurden dann, meine ich, 14 Folgen oder was abgedreht und Carsten hatte das dann gesehen. Also die haben es dann unterteilt in 14 Folgen, so muss man es ja richtigerweise sagen.
Ja, und dann so ganz beiläufig.
Im Endeffekt kann man den kompletten Anfang von mir auf YouTube sehen und da sieht man auch, dass ich zu Beginn wirklich gar keinen Plan hatte von Immobilien. Und auch so reicht es eigentlich schon, der Wille zählt, um da weiterzukommen und nicht das Know-how.
Okay.
Ja. Habe da einfach mit meinem Arbeitskollegen drüber gesprochen, bei mir in der Abteilung, der auch so liebäugelt hatte mit Immobilien. Der Patrick war das und der hat mir dann halt erzählt, der wusste das alles, dass es Arthur das ist. Da frage ich mich auch, ja, er liebäugelt auch mit Immobilien. Er wusste auch, dass es Arthur ist. Er hat ihn aber nicht angeschrieben. Warum nicht? Jetzt inzwischen, wir hatten uns seitdem auch noch das ein oder andere Mal getroffen, hat auch ein paar Immobilien gekauft, aber das ist wieder so ein Punkt. Die Leute, die sind dann träge, die irgendwas hält sie halt zurück, ne? Weil im Prinzip hätte er ja auch mit Arthur da Gas geben können. Ja, Chance vertan, ne?
Ja, zurück zu unserem Nummer 1 Wort machen vielleicht heute. Arthur, du hast es eben gerade ganz kurz gesagt, du hast dich dort bei Immocation beworben, du hast dort auch dann wieder die Hand gehoben und gesagt, ich möchte gern weiter in diese Videoserie und selbst auch Carsten, du hast dann gesagt, hey, ich möchte mit dir zusammenarbeiten oder möchte mehr erfahren. Mhm. Also mehrfach, ne, ein extra Schritt gehen. Habt ihr mal für euch definiert, was euer Warum ist? Weil ich sag mal, ähnlich wie ich in der Beratung werdet ihr bei Porsche wahrscheinlich auch schon ganz gut verdient haben, wahrscheinlich jahrelang auf diesen Job hingefiebert haben. Habt ihr da einen Punkt, der euch sozusagen antreibt?
Also bei mir war das definitiv so, dass es die Geburt meiner Kinder war. Also grundsätzlich wollte ich schon immer erfolgreich werden. Daher kommt natürlich auch der Werdegang, dass ich dann auch bei der Automobilbranche gelandet bin und natürlich nicht irgendwie zu Opel oder jetzt, ich will da nicht urteilen, aber natürlich gibt es da schon ein Ranking, wo es jetzt so ein Top-Hersteller ist und wo es vielleicht nicht so einfach ist, reinzukommen wie andere. Und demzufolge habe ich natürlich schon immer nach mehr gestrebt und bin dann zu Porsche gekommen, habe dann gedacht, das wäre eigentlich so die Erfüllung meiner Karriere und das war auch ein Traum, der dann in Erfüllung ging, habe dann aber festgestellt, dass es natürlich dann trotzdem auch seine Tücken hat, in so einem großen Konzern zu arbeiten. Du bist halt nicht selbstbestimmend, du bist nicht frei, du musst immer anderen zuarbeiten. Und meine Tätigkeit war auch ziemlich stark darauf getrimmt, dass ich natürlich ziemlich viel im Ausland unterwegs war. Und als meine Tochter damals geboren wurde, bin ich auf Verprobung gegangen, also unmittelbar danach, und kam dann 2 Wochen später zurück und sie hat mich dann nicht erkannt. Und da war auch so ein Schalter, der bei mir umgelegt worden ist, indem ich dann gesagt hatte, also okay, so stelle ich mir mein Leben eigentlich nicht vor und ich möchte da viel, viel mehr selber bestimmen können und meine Zeiteinteilung natürlich auch so timen, dass ich dann doch mehr Zeit habe auch für die Kinder, weil sonst hätte ich keine Kinder zeugen brauchen, wenn ich die eigentlich nie so wirklich sehe. Und das war so der Startschuss für mich. Und dann ging es dann wirklich los, dass ich mich sehr stark mit Aktien oder Immobilien beschäftigt habe. Und dann ist es ja natürlich, ich habe mir nie vorher ausmalen können, wie das und zu was das mal wird. Aber grundsätzlich diese Idee, mal einfach auch was Größeres aufzubauen, das war schon gegeben. Und vor allem, also ich bin ja auch so ein autoaffiner Mensch. Ich habe die Autos berufsbedingt, bin ich die gefahren, konnte die aber privat zum Beispiel nicht fahren. Und das wäre auch, selbst mit dem guten Gehalt bei Porsche, wäre das nicht wirklich leistbar gewesen, sich immer auch solche Autos zu holen. Und das war für mich auch so ein Trigger, wo ich gesagt habe, ich will da nicht nur quasi als Entwickler diese Fahrzeuge bewegen, sondern natürlich auch als Nutzer, als Kunde. Und das war natürlich auch so ein Startschuss, wo ich gesagt habe, da muss einfach das Einkommen natürlich deutlich gesteigert werden, damit es eben machbar ist.
Ja, bei mir im Studium, also Maschinenbaustudium ist ja schon jetzt nicht ohne, die es studiert haben, die wissen das ja auch, da 50% Durchfallquote und so. Und damals dachte ich auch, ja, Ingenieur zu werden, boah, ja, also das muss ich irgendwie hinbekommen. Da hat sich auch so eine Disziplin so entwickelt, weil in diesen, ja, zur Prüfungsphase halt so viel lernen, wo ich jetzt in Mathe jetzt auch nicht der Überflieger bin. Das war dann schon so eine Herausforderung. Da hat sich so die Disziplin und diese Extrameile herauskristallisiert. Und es war so ein bisschen dann enttäuschend, wenn du dann nachher im Konzern bist, dass du eigentlich nur einen Bruchteil davon anwenden musst und eigentlich nur für einen sehr kleinen Bereich überhaupt deinen Geist vereinsetzen musst. Und da auch die Kollegen eher, ja, nicht wirklich was vom Leben erleben wollten, sondern eher langsam und mach nicht zu viel und eher ruhig. Und ich dachte mir so, das kann es ja doch nicht sein, dass ich hier jetzt 30 Jahre arbeite und da passiert irgendwie nichts.
Also
deswegen war dann, ich hatte glücklicherweise parallel im Studium halt schon ein Buch gelesen, Die reichhaltige Geisens von Alex Fischer. Und da bin ich so auf den Trichter gekommen, boah, Immobilien machen Sinn. Und jetzt rückblickend auch, unser Fiat-Geldsystem ist eigentlich wie gemacht dafür, mit hochfinanzierten, vermieteten Immobilien ein Vermögen aufzubauen, wenn du kein Vermögen hast. Weil, wissen wir alle, Inflation entwertet das Darlehen, du zahlst das Darlehen ab durch halt fremde Einnahmen, in dem Fall die Mieten, wenn du halt selber nur dein Einkommen von zum Beispiel Porsche hast. Und das ist halt so der Punkt, wo es wirklich Klick gemacht hat. Und dann habe ich alles darauf ausgelegt, möglichst schnell aus diesem Angestelltenverhältnis rauszukommen oder zumindest erstmal ein zusätzliches Einkommen zu haben. Und dann habe ich dann da Gas gegeben und...
Carsten, wie bist du auf das Buch aufmerksam geworden? Weil ich stelle mir gerade diese Szene vor. Du sitzt, also ich kann mir das super vorstellen, weil ich selber ja auch in genau so einer ähnlichen Situation war, ne? Konzern, gutes Gehalt, viel zu viel für das, was man faktisch wirklich tut. Ja, es ist wirklich wie so eine Nadel und ne, das mehr Geld wird einem immer wieder vor die Nase gehalten. Und eigentlich weißt du, und ich meine, ich hatte ja eine 35-Stunden-Woche, das war ja fast ein Witz. Da auszubrechen aus diesem System bedarf natürlich auch einer gewissen, also es ist, ich finde, das ist unglaublich schwierig, ja, das auch zu erwarten von jedem, weil woher willst du es denn auch besser wissen? Im Zweifel wenn deine Eltern auch so ähnlich geprägt waren, ne, und die haben halt irgendwie
ich voll auf meine Eltern verlassen. Also ich habe beim Studium da halt, ich bin eher der faule Typ. Ich denke, das ist Unternehmen auch eher hilfreich. Ja. Ambition zu haben, aber ein fauler Typ zu sein, weil du dadurch effizient getrieben bist. Im Studium, wenn meine Eltern gesagt, Maschinenbau ist schon das Richtige für dich, habe ich mich voll darauf verlassen. Alles klar, ich mache Maschinenbau. Studiere das, wird schon laufen. Und dann halt, wie gesagt, danach die bittere Realität, scheiße, Ingenieur im Konzern, Alter. Das, also für mich war es nichts.
Ja, und wie kam der Impuls zu dem Buch, Reicher als die Geissens? Weil das war ja für dich so ein bisschen der Auslöser. Aber
ich glaube, das war damals, also ich habe 2015 habe ich das gelesen, das ist jetzt schon 9 Jahre her, fast. Das war, glaube ich, einfach eine Facebook-Werbeanzeige damals. Also, ganz unspektakulär.
Geil. Aber wie sowas Kleines eigentlich helfen kann, ne? Irgendwie, das heißt, ich will auch damit sagen, man braucht jetzt nicht unbedingt immer so diesen krassen Mentor direkt von Tag 1 oder sowas, ne, der einen dann den Weg zeigt oder und so weiter, sondern es kann halt eben auch sowas Kleines sein.
Ja, den krassen Mentor braucht man nicht unbedingt, aber es ist gut, gewisse Leitbilder zu haben. Also für mich war dann eine Zeit lang später auch Dan Pena ein Leitbild. Der eine oder andere kennt den vielleicht. Das ist jemand, der mit aus dem Nichts mit Firmenkauf und Verkauf und Vermögen aufgebaut. Das ist so für mich auch die Königsdisziplin. Das Immobilien, da kannst du schon sehr viel mit aufbauen, aber wirklich M&A, eine Firmengruppe aufbauen aus verschiedenen Firmen, die bereits existieren und die dann zu exiten an der Börse oder an einem Versicherungsfonds oder an einem riesigen Marktkonkurrenten. Das ist so, ich glaube, was Größeres kann man, glaube ich, in diesem Leben gar nicht machen als sowas.
Ja, ich denke ja, auch, dass grundsätzlich erstmal eine Unzufriedenheit das auslöst, dass man aktiv wird. Ja, weil wenn du unzufrieden bist und eben nichts änderst, dann bist du nicht unzufrieden genug. Ja, aber wenn du natürlich, wenn dich da irgendwas so nervt, dass du einfach permanent da raus bist aus dieser Situation, dann kommt dir dieses Tun zustande. Und das ist natürlich dann bei jedem immer individuell. Also das sind ja viele Punkte. Sie sagen ja auch Leute, keine Ahnung, um dein Beispiel zu nennen, ich bin mit meinem Körper unzufrieden, dann bist du aber wahrscheinlich nicht unzufrieden genug, weil sonst würdest du es ja ändern. Ja, das ist ja genau der Punkt. Weil wenn es einen so triggert, dann ändert man einfach genau diese Punkte. Und ja, bei mir war es ja, wie gesagt, damals auch dieser Punkt, dass ich unzufrieden war mit der Gesamtsituation und da einfach aktiv werden wollte. Und grundsätzlich sind wir, glaube ich, immer so, dass wir, also ich bin immer noch nicht komplett zufrieden, aber ich bin so zufrieden genug, dass ich trotzdem irgendwie in einer Art auch glücklich bin, aber trotzdem diesen, ja, Ehrgeiz habe, noch viel, viel mehr zu erreichen, weil ich noch nicht angekommen bin da, wo ich mich grundsätzlich sehe.
Aber okay, ich muss da einmal kurz reingrätschen und ich weiß, Martin ist jetzt schon wieder genervt, dass ich da jetzt schon wieder ein bisschen philosophisch werde. Aber da muss ich mal nachfragen, weil Arthur, du hast es gerade so schön gesagt, du musst irgendwie eine Unzufriedenheit spüren, aber woher weißt du denn, dass es überhaupt eine Unzufriedenheit gibt? Also könnte man nicht genauso gut sagen, ey, boah, super dankbar für mein Angestelltenverhältnis, ich kann hier zwei Autos, zwei Kinder und so weiter, ne? Und eigentlich ist alles gut. Könnte man ja auch eigentlich sagen, ist eine komplett akzeptable, super Situation. Ich meine, schlechter geht's auf jeden Fall, ne? Aber ich glaube, diese Unknown Unknowns, ne, dass du überhaupt gar nicht weißt, dass es etwas gibt, das ist es, glaube ich. Also, dass du nicht weißt, dass du etwas nicht weißt, das ist ja eigentlich, ne? Weil wenn du weißt, oh scheiße, okay, da fährt jemand mit einem Porsche, ja, der hatte bestimmt nur Glück, oder ist es, oh shit, ich wusste gar nicht, dass der eigentlich auch was komplett anderes gemacht hat. Also dieses Wissen, was man eben nicht weiß, und das Nichtwissen, was man nicht weiß. Das ist halt auch schön, wenn man einem das gezeigt bekommt. Das sehen wir ja auch hier so ein bisschen als Auftrag, als Bildungsauftrag, ein bisschen zu zeigen, was denn eigentlich alles Schönes möglich ist. So, Martin, jetzt darfst du.
Jetzt darf ich. Ja, super. Carsten, ja, tatsächlich haben wir das gleiche Buch gelesen. Ich habe es damals in der Ausbildung gelesen zum Immobilienkaufmann. Auf jeden Fall gutes Buch. Und ja, wenn, sage ich mal, ein Punkt von unserem Podcast wenigstens ist, dass wir den einen oder anderen beflügeln, auch so ein Buch zu lesen oder den nächsten Schritt zu tun. Oder ich glaube, ihr ja auch mit eurem nächsten Schritten, die ihr jetzt gerade auf Instagram angeht oder auch eurem mit Mastermind, dann ist das, glaube ich, genau der richtige Weg. Aber ich denke, dazu kommen wir gleich. Vielleicht nochmal ganz kurz, jetzt sagtet ihr 2019 zusammengefunden, erste Wohnung gefunden, Location sozusagen das erste Mal ins Tun gekommen. Könnt ihr uns mitnehmen in 3-4 Sätzen, wie ist es dann weitergegangen? Von, sag ich mal, erste Immobilie bis zu ich kündige meinen Job. Weil das ist ja auch wieder so ein Riesenschritt, der oft bei vielen, ich sag mal, 3 bis 5 Jahre dauert oder mehr. Und ihr habt das ja zusammen gemacht und dann auch noch recht schnell.
Ja, ich denke, das war der wichtigste Punkt. Wir haben zusammen erstmal einen Bestand aufgebaut, unsere Gehälter bis zum Erbrechen gehebelt, was nur geht, mit 100-110% Finanzierung, als das Eigenkapital dann trotzdem zu nahe ging, dann Ratenkredite aufgenommen und dann irgendwann nach über 200 Einheiten war das Limit erreicht. Aber es haben sich auch gleichzeitig neue Türen geöffnet, weil wir waren halt schon so weit mit unserem Makler, mit unserem Netzwerk am Start, dass wir auch sehr günstige Immobilien kaufen konnten und diese dann entwickelt haben. Sprich, was Miete angeht, aber auch was den Zustand angeht und dadurch dann letztlich auch wiederum die Miete und damit den Ertragswert. Und so kam es dann, dass wir gesehen haben, okay, aus 1-2 Sanierungsobjekten, wo wir 6-stellige Gewinne mitnehmen konnten, dass wir dann gesagt haben, Mensch, für diesen 6-stelligen Gewinn, da können wir uns eine ganze Weile erstmal Gehälter auszahlen und eigentlich können wir doch jetzt kündigen. Und dann haben wir nämlich jeder auch noch einige Stunden am Tag mehr Zeit, und noch mehr um die Akquise, um alles, was damit zu tun hat, diese Immobilienfirma aufzubauen, zu kümmern. Gesagt, getan. Einfach machen. Mhm. Bei mir war es im Februar soweit, 22, und Arthur dann im Sommer 22.
Ja, also im Endeffekt sind es so die ersten Gewinne, die wir dann über Handelsobjekte realisiert haben, die haben uns die Sicherheit gegeben, natürlich dann den Job auch aufzugeben, weil wir dann so einen Grundstock hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir können jetzt das nächste halbe Jahr oder ein ganzes Jahr sogar eigentlich mit dem Geld zurechtkommen, aber haben natürlich die gesamte Zeit zur Verfügung, jetzt uns voll auf Immobilien zu konzentrieren und haben eben nicht noch das Angestellten-Dasein nebenher, das natürlich auch 8-9 Stunden am Tag teilweise gefressen hat. Gut, man muss aber dazu sagen, gegen Ende, das wisst ihr sicherlich auch, hat man dann natürlich nicht mehr so ganz den Fokus in einem Angestelltenverhältnis, sondern shiftet da schon sehr, sehr stark in seine persönliche Entwicklung weiter. Aber grundsätzlich hat es natürlich trotzdem immer Zeit gekostet. Ja, und das haben wir dann abgeschafft.
Und interessanterweise, kurz nachdem wir gekündigt haben, alle zusammen, haben wir dann wenige Monate später auch schon unseren ersten Mitarbeiter eingestellt. Dann hatten wir erst noch Befürchtungen, also Assistenz, die einfach so kleinen Scheiß von uns übernimmt. Und dann hatten wir erst noch Befürchtungen, kriegen wir die überhaupt ausgelastet? Und als sie dann eingestellt war, die war nach kurzer Zeit komplett voll mit den Themen. Die mussten schon wieder priorisieren, was kann sie übernehmen, was übernehmen wir dann noch. Aber man unterschätzt es, wie viel sich da anhäuft, gerade wenn wir da zu dritt sind. Also neben Arthur und mir auch noch Michael, der Dritte im Bunde, unserer Gründungsmitglied. Und zu dritt kann man noch recht viel an Kleinscheiß auffangen, als wenn man das alleine macht. Aber es lohnt sich, da eben diese einfachen Aufgaben abzugeben, an jemanden, der das übernehmen kann, und dass du dich wirklich dann auf die umsatzstärksten Aufgaben und die umsatzstärksten Stunden fokussierst.
Ja, tatsächlich ein Riesen-Learning, was ich wirklich nur teilen kann. Viel zu spät angefangen damit und ist bei mir auch gerade die Nummer 1 Aufgabe. Diesen Podcast hat auch jemand anders mit Unterstützung vorbereitet. Und dafür bin ich sehr dankbar und von daher kann ich das auch tatsächlich nur an jeden weiteren zu geben, das mal auszuprobieren, wie es ist, mit anderen zu arbeiten, egal in welchem Umfeld es ist, auch wenn du jetzt noch in einem Hauptjob bist. Auch dann kannst du dir irgendwie Unterstützung suchen für ein paar Euro in der Akquise oder was auch immer. Denn de facto Wachstum kannst du nicht unendlich, wenn du alles alleine machst. Ja. Also auch das habt ihr, glaube ich, sehr, definitiv, sehr schnell beherzigt. Jetzt hattest du kurz erzählt, Handelsobjekte, Arthur. Ich meine, die meisten unserer Zuhörer sind jetzt nicht mehr die Anfänger. Aber könnt ihr noch mal kurz beschreiben? Also ihr habt, wenn ich das richtig verstanden habe, sich mal Mehrfamilienhäuser vor allem gekauft, auch sanierungsbedürftige, und die dann wieder verkauft als sozusagen gute Renditeobjekte, die entwickelt waren. Oder wie darf man das als Laie zusammenfassen? Ja.
So kann man sagen. Also grundsätzlich waren wir erstmal auf der Suche rein nach Bestandsobjekten für uns, um natürlich den Cashflow maximal zu hebeln. Wir haben ja schon immer Objekte gesucht, die Cashflow-Überschuss generieren, dass wir natürlich aus dem heraus ja dann einfach unser Vermögen aufbauen können etc. Und da sind wir zu Beginn auf ein Objekt gestoßen, das war eigentlich ein No-Brainer, da waren die Mieten unterirdisch und das hatte damals schon 8% Rendite zu dem Zeitpunkt, als wir es gekauft haben. Über eine Fink-Immo-Plattform, meine ich, war das, dass wir das Objekt gefunden hatten. Und dann haben wir auch gesagt, ja, guck mal, das Objekt, ich glaube 5-6 Wohneinheiten, ganz genau weiß ich es gar nicht mehr, wenn wir da einfach nur die Mieten erhöhen und vielleicht mal die eine oder andere Renovierung vornehmen, dann haben wir ja für unseren Einkaufswert vielleicht sogar 10% oder 11% Rendite oder gar noch mehr und können das natürlich dann immer noch jemanden für 7-8% verkaufen und können so natürlich den entsprechenden Veräußerungsgewinn realisieren. Einfach dafür, dass wir die Mieten angehoben haben und uns um die Objekte gekümmert haben. Und so haben wir das erstmal eingekauft, haben das dann entwickelt. Das hat deutlich länger gedauert als ursprünglich angenommen. Aber schlussendlich konnte man die Miete deutlich steigern, haben das Objekt auch viel, viel besser als Zustand natürlich, also in einem viel besseren Zustand dann hinterlassen und konnten so einen Veräußerungsgewinn realisieren, der deutlich sechsstellig war. Und aus dem heraus haben wir dann auch natürlich gemerkt, okay, das ist ja ein Mega-Hebel für uns, zum einen, um natürlich dieses Eigenkapitalproblem zu lösen und somit auch weiterhin selber Bestand zu machen und eben so das Thema Eigenkapital und auch Einkommen für uns sichern. Und darauf haben wir uns dann mehr und mehr spezialisiert. Man muss natürlich dazu sagen, auf dem Weg dahin hatten wir ja schon über 200 Wohneinheiten auch für uns in den Bestand eingekauft. Und aus dem näheren Umfeld, sei es jetzt Arbeitskollegen vereinzelt, aber auch Freunde oder Bekannte, haben uns schon Leute darauf angesprochen, boah, ihr kauft da so viele Immobilien, könnt ihr uns da vielleicht nicht unterstützen? Und so haben wir dann schlussendlich eins und eins zusammengezählt. Wir kommen an die Objekte, die Leute brauchen Unterstützung, die wollen ebenfalls Immobilien kaufen. Wir können das gerne bieten, indem wir natürlich auch alles das, was drumherum dazugehört, optimal darstellen können. Wir hatten ja das gewisse Netzwerk einfach aus unserem Bestand heraus, sei es jetzt Finanzierungen, sei es jetzt Steuerberater oder sei es jetzt auch Hausverwaltungen etc. Und daran haben wir uns dann ja konzentriert und eben da die Struktur dafür geschaffen und mehr in Richtung Handel gegangen. Also wir haben quasi zwei Themen, was wir betreiben. Zum einen machen wir nach wie vor Bestandsaufbau. Das ist ja für uns privat, oder beziehungsweise natürlich dann auch als Gesellschafter, aber da sind ja jetzt keine Mitarbeiter oder irgendwas involviert. Und dann machen wir in den Hauptfokus ansonsten noch die Handelsobjekte, indem wir Mehrfamilienhäuser kaufen, diese sanieren mit dem gesamten Team, was dahinter steht, und dann an Leute, die ebenfalls genauso wie wir auch Cashflow-positive Immobilien kaufen wollen, weitervermarkten und die dann eben auf diesem Weg dahin optimal unterstützen und auch die Strukturen und alles schaffen, so dass jeder direkt auch damit starten kann, ohne wirklich nennenswerte Vorkenntnisse haben zu müssen.
Sehr cool. Martins Recording hat gerade gestoppt, deswegen darf der sich einmal kurz refreshen.
Ja, kein Problem.
Das wird er gleich sehen. Das heißt, also ich sag mal, eigentlich alles zusammenzumachen ist ja schon die Königsdisziplin, ne? Also sowohl irgendwie Buy and Hold aufzubauen, und bei Buy and Hold wissen wir alle, der limitierende Faktor ist immer das Thema Kapital. Das heißt, man schaut, wie löst man das Kapitalthema. Ja, und ihr habt das eben durch, ich sag mal, den Handel gemacht, jetzt nicht im klassischen Sinne Fix und Flip von irgendwie Eigentumswohnung, sondern eher dann auf eure Kompetenz, das, was ihr so schon gemacht habt, quasi einfach weitergemacht, mehr gemacht, nur eben nicht für einen eigenen Bestand, sondern für einen Verkauf. In welcher Region seid ihr denn primär unterwegs? Das ist das Saarland, ne?
Richtig, ja. Saarland, Rheinland-Pfalz-Gebiet. Da betreiben wir den Handel mit Objekten. Okay. Wobei Arthur auch gerade, auch nach 3 Jahren, einen sehr guten Flip von einem seiner Bestandsobjekte gemacht hat, wo man einfach nochmal sieht, Ertragswert schlägt einfach sehr vieles und ist immer gefragt am Markt, auch wenn das Objekt vielleicht nicht in Top-Lage ist.
Okay, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, weil wir wissen alle, ne, Rendite kommt irgendwo auch von Risiko. Also einfach so mal einen 7%er vor die Füße gelegt zu bekommen hier in Hamburg wird schwierig, ja. Da, das wird sehr nicht. Das heißt, das ist ja auch unsere Strategie, wir gehen ja auch nicht in die A-Lagen oder in die B-Lagen, sondern eher in die, ich würde mal sagen, B-, C-Plus-Lagen, ne? Also da, wo wir irgendwo so mal bei mindestens mal Kapitaldienstfähigkeit sind. Im besten Fall haben wir sogar noch ein bisschen mehr, damit man das auch wenn es nicht ganz wirklich echter Cashflow ist, aber zumindest erstmal auf dem Bankkonto mehr ankommt, als direkt wieder rausgeht. Entsprechend, welche Lage, also wie bewertet ihr das Thema Lage in Bezug auch auf Zukunftsfähigkeit und so weiter?
Arthur, du hast es ja immer in deinem
Vertriebsbeschluss. Ja,
genau.
Ja, also wir sind ja ursprünglich genauso, wie du sagst, also man muss sich auf einen Lagestandort fokussieren, in dem natürlich grundsätzlich erstmal Cashflow möglich ist. Dann fallen natürlich sehr viele Bundesländer raus. Und dann muss man natürlich gucken, was sind die anderen Punkte. Und wir bewerten es immer so, was ist denn das Wichtigste für uns jetzt als Investor? Als Investor ist natürlich Thema Nummer 1, das muss eine gute Rendite haben. Und dann muss ich mir weiter gucken, Thema Nummer 2, kriege ich diese Rendite auch noch in 5, 6, 7 Jahren realisiert, weil da genügend Nachfrage grundsätzlich da ist. Und damit verbunden ist ja dann auch gleichzeitig, dass ich auch weiterhin Mieten anheben kann, weil nur wenn ich Nachfrage habe, kann ich ja auch irgendwie eine Entwicklung von so einem Objekt durchführen. Und dadurch, dass wir natürlich auch sehr schnell und sehr stark gewachsen sind und mehr uns dann auf Saarland fokussiert haben, haben wir gemerkt, dass wir uns mit den Objekten überhaupt keine Probleme einkaufen. Ja, weil wir, also klar, wir hatten ja recht schnell auch einen dreistelligen Bestand und dann ist es ja immer weiter hochgegangen und natürlich findet bei so einer großen Anzahl an Wohnungen immer wieder ein Mieterwechsel statt. Und das hatten wir da festgestellt. Wir können immer sehr schnell vermieten, auch egal, was für einen Zustand diese Wohnungen haben, und wir können immer auch einen höheren Mietpreis nochmal realisieren, als der davor war. Und das hat uns schlussendlich natürlich immer mehr die Sicherheit gegeben, weiterhin auch in dem Standort aktiv zu sein. Und dann muss man auch sagen, mehr und mehr mit der Expertise, auch mit dem Zeitmanagement und alles, was wir dort reingesteckt haben, kam eigentlich auch erst die Erkenntnis, wie gut das Saarland da diesbezüglich ist. Ja, erst dann haben wir festgestellt, was da auch für gute Ecken gibt. Davor habe ich mich nicht damit beschäftigt, also was gibt's da für Nachbarstaaten oder irgendwas. Jetzt weiß ich, da ist eigentlich Frankreich und Luxemburg da mitten daneben. Das ist ja eine sehr, sehr, also ein sehr, sehr starkes Land. Wenn man jetzt das vielleicht mit dem Osten vergleicht, wo vielleicht ähnliche Renditen erzielbar sind, wie Sachsen als Beispiel, da hast du halt, weiß nicht, Polen und Tschechien etc. als Nachbarn. Das ist natürlich, klar, ist jetzt auch kein schlechtes Land, aber im Vergleich zu Luxemburg und Frankreich ist es dann nicht so stark. Und so kam das eigentlich mehr und mehr. Und jetzt merken wir zum Beispiel auch, aktuell findet da auch sehr viel Entwicklung statt. Also im Saarland wird auch sehr viel investiert. Der ein oder andere kennt vielleicht diesen Globus Baumarkt. Also das ist einer der reichsten Saarländer tatsächlich. Der investiert natürlich da auch in seine Baumärkte vor Ort. Es ist jetzt aktuell auch eine super interessante Entwicklung. Da kommt eine sehr große Fabrik hin. Und zwar ist es eine Halbleiterfabrik, die größte Halbleiterfabrik der Welt. Also wer denkt da an Saarland? Ich an sich auch nicht. Aber tatsächlich kommt die dahin. Das ist der Konzern Wolfspeed, der da jetzt 3 Milliarden Euro investiert in den Bau einer neuen Fabrik. Das sind natürlich alles so Punkte, wenn da ein Konzern überlegt, ich investiere da jetzt 3 Milliarden, das ist nochmal was anderes, wie wenn ich als Investor sage, ich kaufe mir jetzt dort ein Mehrfamilienhaus für 1 Million. Ja, das sind ja ganz andere Größenordnungen. Und schlussendlich ist es genau das. Also ich habe jetzt ein gutes Beispiel, vor allem natürlich unsere Wohnungen, die saniert sind. Die sind sowieso immer gefragt, ja. Klar, schöne Wohnungen am Markt sind immer die gefragtesten, wenn natürlich das Ganze auch finanziell leistbar ist. Wir haben jetzt eine Wohnung inseriert, die ist in einem guten Zustand in dem Haus. Da gab es jetzt über einen Tag hinweg quasi 35 Anfragen. Das ist jetzt kein Top-Standort, aber da sage ich, ey, was will man denn als Investor mehr? 35, kann nur einen davon nehmen. Auch wenn ich nur 3 zur Auswahl habe, ist es für mich ja grundsätzlich schon mal ausreichend, weil dann kriege ich die Wohnung vermietet. Hm. 35 heißt ja grundsätzlich, es gibt da nicht genügend Wohnraum. Ja, und das ist ja das, was mich dann als Investor natürlich dahin bewegt und sagt, das ist ein Top-Standort für mich. Solange ich da immer gut vermieten kann, kann ich da auch weiterhin kaufen. Und der ausschlaggebende Punkt ist, wie gesagt, überhaupt sich mit so einer Region zu beschäftigen, ist, wenn man die Grundrendite überhaupt darstellen kann. Und die ist ja schlussendlich auch das, was uns dann ins Saarland erstmal dich gezogen hat.
Okay, was also bevor ich dich gleich noch frage, was so die Nachteile vom Saarland sind, weil immer nur positiv, das können wir nicht stehen lassen, das wäre zu einfach gesagt. Also auf die Risiken möchte ich auch noch kurz eingehen. Frage noch, wie groß sind denn die Städte oder Lagen, in denen ihr dann kauft, beziehungsweise noch verkauft, also was ist so einwohnertechnisch, dass man immer so grob über den Daumen hat?
Also Saarland an sich ist ja das kleinste Bundesland grundsätzlich, also außer man nimmt natürlich jetzt so Hamburg, Bremen und so Geschichten, aber das kleinste Bundesland an sich, ist Saarland. Wir haben ja insgesamt ungefähr nur 1 Million Einwohner auf das ganze Saarland. Und wir fokussieren uns tatsächlich so um die Landeshauptstadt Saarbrücken drumherum, so ungefähr 40 Kilometer Umkreis. Mhm. Also wenn du jetzt von Saarbrücken ausgehst, Saarbrücken hat 180.000 Einwohner. Mit den einzelnen Stadtteilen, dann gibt es zum Beispiel Neunkirchen. Neunkirchen ist die zweitgrößte Stadt im Saarland, die hat so knapp 50.000 Einwohner. Der Landkreis Neunkirchen hat 130.000 Einwohner. Das sind so die zwei, also Landkreis Saarbrücken, Landkreis Neunkirchen, das sind so die zwei größten Landkreise, wo wir tatsächlich auch aktiv sind. Drumherum gibt es natürlich noch vereinzelt auch Städte, die auch sehr attraktiv sind und wir fokussieren uns eigentlich auch immer darauf. Wir sind immer entweder in der Stadt direkt oder sehr nah an den Städten, so dass du natürlich perfekte Infrastruktur hast. Ja, also wir investieren jetzt nicht irgendwo mitten im Nirgendwo und irgendwie im 10 Kilometer Umkreis ist gar nichts. Da sind wahrscheinlich auch gute Renditen erwirtschaftbar, aber da sind wir genau bei dem Punkt, da sage ich, kann ich diese auch noch in 5 Jahren realisieren? Ich weiß es nicht. Ja, da keine Ahnung, wie da die Entwicklung weitergeht. Ja.
Okay, was würdest du denn sagen, also ist das größte Risiko mit dem Saarland gerade? Also ist es, wenn ich jetzt die Frage auf mich beziehen würde, ich Standort Neumünster, würde ich sagen, größte Problem ist wahrscheinlich die Ausländerquote, dass die relativ hoch ist und dafür sorgt, dass der gewisse Stadtteile nicht so interessant ist. Wie ist das im Saarland? Sind da solche Trends? Oder sinkendes Bevölkerungswachstum oder irgendwie so?
Also grundsätzlich, wenn man sich jetzt nur auf die Prognosen fokussiert, dann sehen natürlich die Prognosen nicht gut aus für Saarland. Das ist so. Aber da sage ich auch, die Prognosen sind natürlich auch nur Prognosen. Wir wären sonst auch bei knapp 79 oder 78 Millionen Einwohner jetzt in Deutschland, wenn man den Prognosen vertraut. Realität ist aber 84. Es gibt schon einen hohen Ausländeranteil auch im Saarland. Das ist zum Beispiel auch einer unserer Punkte. Wir gehen auch sehr viel auf Mieter vom Amt. Das funktioniert im Saarland hervorragend. Das hat ja schon als Hintergrund natürlich, dass da grundsätzlich auch viele Ausländer sind, weil sehr viele Mieter vom Amt sind Ausländer, nicht ausschließlich, aber viele. Und ja, das vielleicht ist das ein Nachteil. Grundsätzlich ist die Bevölkerungsentwicklung etwas rückläufig, wobei da die jetzt im neuesten Zeitpunkt wieder die, sagen wir mal, jüngeren Generationen dann doch wieder im Saarland verbleiben, interessanterweise. Das sind schon so die größten Risiken, die ich tatsächlich sagen würde. Also es gibt auch Standorte oder Stadtteile, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt investieren sollte, weil das so ein bisschen, ja, so ein Problemviertel vielleicht auch sind. Da sind natürlich da unter Umständen auch sehr, sehr gute Renditen erwirtschaftbar, aber das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn es jetzt auf einen Punkt, ja, fixieren müsste, würde ich das genauso sagen. Ausländerquote wahrscheinlich, ja.
Das Gute ist ja, wenn du sanierten Wohnraum anbietest, du hast ja immer die Auswahl von den besten Mietern am Markt. Wenn du halt unrenovierte Wohnungen hast, ja, da bewerben sich vielleicht nicht immer die besten Mieter. Du hast dann jetzt nicht 35 zur Auswahl, aber so kannst du immer die besten rausziehen. Und insofern gibt überall vernünftige Leute, gibt auch überall Arschlöcher. Und so gibt es auch viele, die einfach vernünftig sind, die hier was aufbauen wollen, die einfach gern das eben nutzen, dass es eben auch Bürgergeld gibt. Okay. Und dann sich peu à peu selber einen Fuß hier aufbauen, was entwickeln. Und das sind häufig ukrainische Flüchtlinge, sind aber auch welche aus Syrien bei uns. Und da gibt es solche und solche Leute.
Ja, also ich will damit eigentlich nur nochmal auf diesen Punkt heraus, ne, das ist natürlich, es hört sich immer so schön an, in diesem, man sagt so, boah, geil, Cashflow und ne, 300 Einheiten und am Ende ist es doch aber auch mit einem gewissen Punkt Arbeit, ne, zu verbinden.
Sicherlich.
Und da muss man auch einfach, das muss man einfach bewusst sein, ne? Wir haben auch ein Haus. Wenn du da reingehst und versuchst, auf Deutsch irgendwo durchzukommen, das wird schwierig, ja. Also da ist dann doch eher Google Translate mal gern genutzte Funktion auf dem Telefon. Das hast natürlich nicht, wenn du jetzt hier in Hamburg Winterhude dein Mehrfamilienhaus hast, ne? So, deswegen, das muss man, glaube ich, hat alles Vor- und Nachteile, jede Situation. Und ich glaube auch, man muss das eben dann auch ganz gezielt sagen, das ist eine Investitionsstrategie, die hat folgende Vorteile, die hat folgende Nachteile. In diesem Punkt sind die Vorteile sehen wir als größer an als die Nachteile, die das hat. Entsprechend machen wir es 1:1, das was wir auch machen. Das macht Martin ja nicht anders.
Also ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich recht interessant, dass wir alle irgendwo in A-Lagen wohnen und irgendwo vielleicht auch da angefangen haben zu gucken. Und dann, ja, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, das sind so ziemlich die teuersten Mietpreise und Wohnlagen in Deutschland mit München. Ja, und trotzdem sind wir alle in Regionen gegangen, die halt, sag ich mal, eigentlich theoretisch mit der Zukunftsentwicklung am schlechtesten sind. Aber wir sind dann halt davon überzeugt, dass wir dort, und das ist genau der Punkt, den Arthur gesagt hat, dort eigentlich dann doch wieder eine gute Lage kaufen, dort dann aber eine gute Qualität anbieten, das ist das, was Carsten gesagt hat, und dann, sag ich mal, dort langfristig gut vermieten können. Ja. Und ich glaube, das ist halt so ein, also ich, wie gesagt, wir haben uns ja nicht vorher abgesprochen, aber wenn man, glaube ich, diese Strategie haben möchte, dass man, sag ich mal, als Unternehmer irgendwann da auch auftritt und sozusagen damit nicht nur seine Rente aufbessert, was ja auch, glaube ich, zuerst euer Ziel war, sondern eben langfristig auch sein Gehalt daraus zahlen kann aus dem Bestand, ja, dann muss man eben in diese Lagen gehen und muss man halt bestimmte Risiken eingehen. Und tatsächlich, da ist irgendwie Strategie von uns allen gleich, glaube ich. Ich habe ja auch eine Tour durch Saarland gemacht und habe überlegt, ob ich das ergänze und habe dann aber das doch wieder verworfen, weil im Endeffekt ist es so, dass, genau wie du sagst, Arthur, es gibt da bestimmte Gemeinden, bestimmte Ecken, wo es eher gut ist und andere eher schlecht. Aber ich glaube, bei solchen Märkten, genauso wie Neumünster und Torben oder bei mir in NRW, da musst du dich halt überall immer eigentlich einarbeiten. Und halt verstehen wirklich, welche ist eine bessere Ecke, welche ist eine schlechtere Ecke. Und natürlich auch, Arthur, wie du sagst, halt Trends verstehen und wie zum Beispiel sehen, dass da die und die Firma kommt dahin. Da ist eine positive Entwicklung. Ich glaube, das ist halt das Problem für Externe, die da noch nicht vor Ort sind. Ja, aber gut, das für, gibt's ja Podcast-Formate und alles andere und Ansprechpartner, wo man sich dazu informieren kann.
Ich denke, eines der wichtigsten Sachen beim Bestandsaufbau ist ja auch einfach, dass du eine gute Hausverwaltung hast, die sich um diese ganzen Themen kümmert. Also häufig hört man sehr, Hausverwaltung ist nicht gut, ist schlecht, kümmert sich nicht drum. Haben wir solche Erfahrungen haben wir selber auch schon gemacht. Und das war eben der entscheidende Punkt, weshalb das im Saarland auch so gut funktioniert hat, wenn wir ja am 200 Kilometer entfernt in Stuttgart sitzen, weil die Hausverwaltung sich halt wirklich vor Ort um alles kümmert. Und der Leiter der Hausverwaltung ist nur eben auch unser Co-Gesellschafter, der Philipp. Da hast du nun mal natürlich einen ganz anderen Bezug dazu, einen ganz anderen Druck auch drauf, dass das eben auch läuft. Und das ist eben unser Geschäftskonzept, die sanierten Mehrfamilienhäuser gescheit zu vermieten. Dass das natürlich dann auch läuft, weil das ja unser Geschäftskonzept ist, das steht dann auch außer Frage.
Herrlich, Carsten, ne? Also deswegen haben wir genau Anfang des Jahres unsere eigene Hausverwaltung gegründet.
Ja, und der Torben, der weiß es noch nicht, aber tatsächlich habe ich das Gleiche auch letzte Woche gemacht.
Okay.
Gut. Der Torben wollte mein Portfolio haben.
Ich wollte es nicht, Nils wollte es haben. Aber gut, ich habe damit nichts zu tun.
Dazu gibt es mehr in der neuen Folge, also auch wieder ein Trend. Irgendwann machst du es halt dann doch selber. Oder hast jemanden, der es für dich besser macht?
Nein, aber Carsten, im Endeffekt ist das ja ein Riesenpunkt. Ne? Die Bewirtschaftung endet ja nicht beim Kauf und dann irgendwie mal ein bisschen Geld reinstecken in eine Renovierung, sondern das Ding ist, es ist du bewirtschaftest ein Objekt langfristig über einen gewissen Zeitraum. Ne? Und da eben dann auch zu sorgen, dass eben ich sag mal, so was Absurdes wie Betriebskostenabrechnung, Heizkostenabrechnung eben nicht erst gegen Ende des Jahres durchgeführt werden, sondern sobald die Infos auch vorliegen, ne, dass Mieterhöhungen anständig durchgeführt werden, also viele Kleinigkeiten, die auch dafür sorgen, dass ein Objekt überhaupt läuft, auch gemacht werden. Ne? Unabhängig von dem ganzen Instandhaltungskram, den man ja sowieso hoffentlich besser macht. Das war Teil 1 der Folge mit Carsten und Arthur von MRD Immobilien. Nächste Woche geht's weiter mit Teil 2 und ich freue mich darauf. Bis dann.
Moment, bevor ihr jetzt abschaltet, geht es noch um ein Herzensthema. Derek, der Immobilienclub. Aus den letzten Folgen gibt es 3 Mega-Insights und diese sind Netzwerk, Wissensaufbau und Erfahrungsaustausch. Jetzt, wo wir das wissen, wollen wir aber auch in die Umsetzung kommen und dafür haben wir den Immobilienclub gegründet. Das heißt, wenn ihr aktuell im Thema seid oder richtig durchstarten wollt, macht Fix and Flip, Buy and Hold, seid unterwegs mit Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäusern, interessiert euch für Kurzzeitvermietung oder andere Bereiche im Immobilienbereich, dann seid ihr hier genau richtig. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr im Detail in der Folge 67 dieses Podcasts. Ihr könnt uns gerne per Instagram oder Social Media schreiben oder eine E-Mail hinterlassen an podcast@immoinvestorsclub.de. Wir freuen uns, mit euch in die Umsetzung zu kommen.